so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning.
War am Wochenende das Hauptthema das Wetter oder gibt's eigentlich noch andere Themen? Ich denke schon, das werden wir jetzt besprechen mit Sergei Luchthofen im Espresso-Plausch. Schönen guten Morgen, Herr Luchthofen.
Guten Morgen, ich dachte schon, Sie hätten es verschlafen, dabei hatten Sie kleine technische Probleme, mich zu erreichen.
Naja, so ist das manchmal. Es wird vielleicht verhindert.
Bei Live-Sendungen ist das ja gar nicht anders machbar. Wir bestätigen nur damit, dass wir uns wirklich unterhalten.
Das ist richtig. Vielleicht hat ja auch Herr Maaßen damit ein Problem, dass wir uns unterhalten über ihn. Damit hat er allgemein ein Problem, dass über ihn, über seinen Haushaltsplan und über geheime Pläne gesprochen wird. Herr Maaßen ist ja der Chef vom Verfassungsschutz. Nicht zu verwechseln mit Herrn Maas und auch nicht zu verwechseln mit Herrn Range, der ja gehen musste. Da ist eigentlich der Falsche gegangen, oder?
Ja, einer von beiden natürlich war schon immer richtig, aber der nächste ist eigentlich auch auf dem Tablett, aber er hofft natürlich jetzt auf einen Effekt, den es immer in den Medien gibt. Wenn jetzt kein neuer Stoff dazu kommt, kann man sich ein bisschen aufregen, 1, 2, 3 Tage, aber dann wird es allen langweilig und dann vergisst sich das oder wie man bei Ihnen ja im Rundfunk sagt, es versendet sich. Mhm. Und das ist höchstwahrscheinlich das, worauf der setzt. Es ist Sommerzeit, natürlich kannst du da schnell mal hochgespült werden als Thema, also schnell verschwinden auch die Themen wieder. Das heißt, wenn jetzt hier nicht irgendwo noch mal ein Stückchen im Spiegel oder irgendwo was erscheint oder was rauskommt, dann hat der unter Umständen Glück und wird dann vielleicht entsorgt ein halben Jahr, wenn irgendwie regulär irgendein Wechsel ansteht.
Das heißt aber eigentlich sitzt er gut im Sattel, wie man am Wochenende lesen konnte, der Ninja-Krieger, aber sein Plan ist nicht aufgegangen. Er hat eigentlich das Gegenteil erreicht, denn es gab ja eine unheimliche Solidarität für Netzpolitik.org. Die haben etliche Spenden, die haben jetzt eine große Aufmerksamkeit und alle halten wieder die Pressefreiheit hoch.
Naja, das haben wir schon öfter mal hier erörtert. Diese Menschen sitzen in einem Kokon, die haben ihre eigene Welt, die sie wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Das heißt, das, was da draußen passiert und welche Reaktionen da möglich sind, das berechnen die nicht. Die sagen, es kann doch nur so sein, wie ich denke, müssen auch die anderen denken. In dem Fall ist es ja interessant, dass nicht nur der Justizminister, quergeschossen hat, sondern er sich vorher auch den Rücken gestärkt hat durch ein Abnicken der Kanzlerin. Das heißt, Herr Maaßen ist natürlich tatsächlich oben auf dem Tablett oben drauf. Und wie gesagt, wenn jetzt noch 1, 2 Details kommen würden, die darauf hindeuten, dass das noch viel schärfer ist alles oder dass das doch ein ziemlich harter und auch so gewollter Angriff auf die Pressefreiheit in diesem Land ist, dann glaube ich, ist der Mann nicht mehr zu halten. Nur keine Regierung liebt es natürlich, solche Entscheidungen zu treffen unter Druck.
Was bei der Sache mir ein bisschen untergeht, ist, auch wenn man jetzt Sympathie vielleicht für den Herrn Maas hat, den Justizminister, dass er da den alten Herrn abgeserviert hat, die Unabhängigkeit der Justiz, was ja Herr Maas, also der ehemalige Generalbundesanwalt, gesagt hat, das ist ja schon ein Punkt, dass ja eigentlich die Politik und Minister nicht reinregieren sollen in das, was eigentlich unabhängige Staatsanwälte machen sollten.
Zweifelsohne richtig, ist auch ein sehr hohes Gut hier. Wir müssen natürlich aufpassen, dass das nicht zu legalistisch ausgelegt wird. Das heißt also, dass auch Richter nicht sakrosankt sind, sondern auch immer wieder überprüft werden müssen in ihren Entscheidungen. Denken Sie doch mal dran an die Dame, die in Frankfurt als für richtig befunden hat, dass ein muslimischer Mann seine Frau ab und zu auch mal schlagen kann, weil das eben kulturelle Tradition ist, ja. Dann hat man sich doch gewundert, was deutsche Richter manchmal im Kopf haben und was da passiert. Also insofern muss es da auch ein Korrektiv geben. Und hier geht es ja auch um ein hochpolitisches Thema. Die Einschätzung dessen, ob das so oder so läuft, das ist nicht nur eine Frage von juristischen Paragraphenreitern, sondern natürlich auch eine politische Entscheidung. Und wenn der Verfassungsschutz, der ja im Augenblick sowieso eine sehr schlechte Figur macht, in vielerlei Hinsicht, denken Sie an unsere leidliche NSU-Geschichte, oder NSE, all diese Abkürzungen stehen ja für das Versagen des Verfassungsschutzes. Und wenn der dann noch anfängt, gegen Journalisten zu schießen, die eigentlich nicht mehr machen als mal schauen, was hat er eigentlich vor, was wollen die stärken, was wollen die entwickeln, ein ganz normaler Vorgang im Journalismus, dass dann, sage ich mal, die Empörung groß ist und dass dann auch, sagen wir, dieses legalistische Prinzip, also der Generalbundesanwalt kann machen, was er will, nicht zieht, der ist ja ein politischer Entscheidung, dass er dort auf diesem Posten sitzt, das zieht dann nicht mehr. Hamas macht trotzdem keine gute Figur, weil er natürlich das schleifen lassen hat und nicht in einem frühen Stadium das Ganze unterbunden hat.
Welche Figur macht denn Sigmar Gabriel? Der stellt sich mit oder setzt sich mit Til Schweiger hin und erörtert die Flüchtlingsproblematik. Auf der anderen Seite sorgt er dafür oder bewilligt Rüstungsexporte in Deutschland, die ja massiv in diesem Jahr angestiegen sind.
Ich habe das Gefühl, Sie haben die Sonntagszeitung richtig gut gelesen. Ja?
Ja, ja, nicht nur die.
Nicht nur die. Nein, der Gabriel ist natürlich, sag ich mal, ins Sommerloch fällt er schon. Und er ist ja ziemlich korpulent und hat ein gewisses Volumen. Und da macht das ordentlich plumps. Das ist gar keine Frage. Es ist die Diskussion. Der Spiegel hatte ja, ja, ohne jetzt eine gute Quellenlage zu haben und gesagt, die Kanzlerin tritt nochmal an, was eigentlich vorauszusehen war. Also sie hat ja Adenauer noch nicht eingeholt und Kohl schon gar nicht, also hat sie noch viel vor. Aber jetzt kommt natürlich der andere Gegenkandidat, auch durch dieses Interview aus Norddeutschland von seinem Parteifreund, unter Druck. Und dahinter steckt natürlich tatsächlich diese Fraktionskämpfe, Linke, Rechte, Sozialdemokraten. Was macht man? Man hat ja mit den Grünen und der Linken möglicherweise eine Mehrheit nach der nächsten Wahl. Bleibt es dabei, dass man für immer und ewig bei der Angela Merkel unterm Flügel sitzender Juniorpartner bleibt, der auch sich nicht von der Stelle bewegt? Und die Umfrageergebnisse zeigen auch, dass dieser Kurs tatsächlich im Augenblick, den der Gabriel fährt, nicht zum Erfolg führt. Das heißt, er ist schon unter Druck und für ihn ist natürlich wichtig, diesen Sommer zu überstehen, damit nicht letztlich eher ramponiert wird. Eine Mitgliederbefragung wird ihm natürlich große Schwierigkeiten mit sich bringen, weil es dann zeigt, dass die SPD in sich gespalten ist und ein Großteil ihn nicht für kanzlerfähig hält.
Sie wollen über Donald Trump reden. Ich war mal in diesem Trump Tower. Es ist ein Prunkding. Dachte ich, was muss das für ein Typ sein? Jetzt weiß ich, was das für ein Typ ist. Donald Trump. Der,
ja, wenn also, Sie seine Frisur sehen, wissen Sie schon, was das für ein Typ ist. Ja.
Weiß man Bescheid, ne?
Ja, ja. Also für mich ist er so der Guido Horn der Politik. Und damals haben wir ja mit Entsetzen, vielleicht mit Amüsement, weil es ja halt eine banale Geschichte ist, dieser Grand Prix oder wie er heute heißt, ist eine andere Geschichte. Aber dann ist er wirklich dahin gefahren und hat da irgendwas rumgebrabbelt und ist seitdem sozusagen im Showbusiness unterwegs. Und das ist das, was mich in Amerika immer wieder auch abschreckt. Man denkt, das ist doch ein schräger Vogel, die schauen das im Fernsehen, weil das unterhaltsam ist. Die verwechseln da wirklich so eine Next-Top-Model-Wahl mit ernsthafter Politik. Aber schwupp ist er irgendwann mal amerikanischer Präsident. Und stellen Sie sich vor, so ein Mensch regiert in einer Welt, in der es immer komplizierter und chaotischer wird. Kriege, alles, was damit zusammenhängt. Wir haben ja schon beim kleinen Bush ja schon zu tun gehabt, dass da jemand, sage ich mal, ohne Sachkenntnis entschieden hat darüber, dass heute noch die Flüchtlingsströme aus den Regionen anhalten und immer größer werden. Das heißt also, es ist eine hochgefährliche Geschichte und da ist Amerika fast so wie Russland, das tickt eben halt anders.
Gut, er kann aber schon mit seinen sexistischen, rassistischen, stumpfen Parolen irgendwie punkten, aber andererseits polarisiert er auch, vielleicht spielt das ja sozusagen der Gegenseite in die Hände.
Ja, das ist aber, sage ich mal, jetzt in einer Situation, wo Hillary Clinton, die offensichtlich auch, wie es jetzt im Augenblick aussieht, die Kandidatin der Demokraten sein könnte. Man weiß auf dem letzten Metern immer nicht, was passiert. Sie haben es ja beim letzten Mal gesehen, da war sie auch sehr gut im Rennen und plötzlich kam Obama und hat gewonnen, wobei die internen Beobachter in Amerika Obama schon immer favorisiert hatten. Also das ist bei den Republikanern alles nicht raus, aber es zeigt einfach, wie fahrlässig man mit Politik umgeht und das Ganze sozusagen wie ein in einer drittklassigen Fernsehshow Geschichte betreibt. Und das ist für mich erschreckend angesichts der Konflikte, die wir haben. Und wir in Europa, wir kriegen es ja gerade zu spüren, die ganze Flüchtlingsproblematik hat sich ja über Jahrzehnte aufgebaut. Wir haben nicht viel gemacht, wir haben gedacht, ach, dazwischen ist das Meer und wir schotten uns ab und das geht uns nichts an. Und nun sind diese apokalyptischen Flüchtlingsströme vor unseren Toren, wie in alten Filmen. Sie kennen ja aus den 80er Jahren so. Da dachte man, ja, das ist alles nur Zukunft. Nein, jetzt ist die Gegenwart und die ist hochdramatisch und wir erleben es ja hier ständig.
Ich habe eine Studie gelesen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und die haben ausgerechnet, dass es, um die Sozialsysteme in Deutschland zu halten, es mindestens 400.000 bis 500.000 Menschen im Jahr bräuchte, um überhaupt überleben zu können bis 2050. Also das heißt, wir brauchen dringend Zuwanderung. Auf der anderen Seite ist die gesellschaftliche Stimmung ja vergiftet und irgendwie eigenartig, zumindest nicht mit einer Willkommenskultur, die es eigentlich bräuchte. Da ist so eine Riesendiskrepanz, oder?
Ja, sicher. Also ich glaube, wir haben die Dramatik noch nicht erkannt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Studien, die sagen, dieses Schrumpfen der Gesellschaft ist jetzt nicht a priori ein Zustand, der, zu einer Zuspitzung führt. Das heißt, man kann sowas auch kontrolliert machen und letztlich, wenn wir uns das im Weltmaßstab annehmen, kann ja nicht die ganze Welt auf diesem hohen Verbrauchs- und materiellen Niveau leben wie Deutschland. Also wir sind schon hoch privilegiert an dieser Stelle. Das ist ja auch der Grund, warum viele hierher wollen. Die einen, weil sie dem Krieg entfliehen wollen, aber gleichzeitig auch wissen, Deutschland ist ein sicheres Land, Holland ist ein sicheres Land, Schweden. Also da hat man eine Zukunft mit seiner Familie. Und für mich ist bemerkenswert, wie fahrlässig man hier immer noch mit diesem Thema umgeht, auch nicht nur in der Politik. Also das heißt, wie in den 90er Jahren es laufen lässt und dann plötzlich feststellt, jetzt brennen Häuser, Menschen werden umgebracht. Es sind auch, sagen wir, in den Medien gibt es ja schreckliche Beispiele. Ich habe hier in Erfurt am Freitag eine Schlagzeile gelesen, Gewalt und Zerstörung in Thüringer Flüchtlingsheim, auf Seite 1, die Hauptblätter. Eine völlig undifferenzierte, völlig schräge Berichterstattung über einen Zwischenfall in einem Flüchtlingsheim in Suhl, wo natürlich hunderte Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht sind, dass es da immer wieder Konflikte geben kann, ist ja klar. Aber dann daraus eine Aufmachung zu machen, anstatt sachlich zu berichten, vielleicht sogar dahin zu gehen, zu recherchieren, das ist ja alles nicht passiert, sondern man macht richtig Stimmung hier. Und mit so einer Schlagzeile natürlich, ich könnte die mir jetzt, sage ich mal, in einer Veröffentlichung der Pegida oder der NPD gut vorstellen, aber dass das in einer großen Regionalzeitung in Thüringen auf Seite 1 steht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sowas passiert. Aber dann, wenn ich es bis zu Ende lese, so einen Beitrag, stelle ich fest, dass die AfD als wichtige, seriöse Quelle genommen wird für die ganze Berichterstattung.
Und als einzige Quelle.
Und immer wieder die AfD lanciert in die Zeitung. Das heißt, da hat sich etwas geändert. Offensichtlich sind die anderen alle wandern und einer macht hier Stimmung in der Zeitung gegen Asylsuchende und Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen.
Die Kommentare in den sozialen Netzwerken waren ja dementsprechend, da ist dann gesagt, gab Leute, die gesagt haben, sie werden den Presserat anrufen oder sich beschweren und so weiter. Also die Reaktionen sind ja auch nicht ausgeblieben.
Ja, das ist hart an der Grenze dessen, was überhaupt, sage ich mal, auch erträglich ist hier in diesem Land. Nur die Zeitungen in Thüringen haben ja eine große Tradition nach der Wende, dass sie sich sehr weltoffen gezeigt haben, auch immer geholfen haben, in diesem Land Konflikte vernünftig zu regeln und nicht auf diese Art und Weise einen Zwischenfall, der tatsächlich bei jedem Oktoberfest hier stattfinden kann, ja, sage ich mal, eine Keilerei, hochbläst zu einem hochpolitischen Ereignis, dann auch noch die Landesregierung mit einbindet, wo wir in Thüringen eigentlich im Augenblick froh sein können, dass es relativ ruhig hier ist. Denken Sie doch mal an Dresden, da ist eine große Zeltstadt aufgebaut worden. Das ist für ein Land wie Deutschland doch ein blamabler Zustand, dass man nicht in der Lage ist, die Menschen ordentlich zu versorgen zunehmend. Ja, das ist in Thüringen noch nicht der Fall, aber hier wird das schon konstruiert und wie gesagt, zum wiederholten Mal der gleiche Mann, immer wieder die AfD als Hauptquelle, ganz neutral, als ganz sachliche Berichterstattung. Ich glaube, da ist die Zeitung sehr auf einem schlittrigen Boden.
Sagt Sergei Lochthofen und wer sagt Thema?
Wir müssen das Wichtigste noch.
Was denn? Ach, Mike Moring.
Nein, Mike Moring, ach Gott.
Mike Moring ist doch das Wichtigste.
Der soll schon Urlaub machen, da wollen wir ihn nicht stören dabei.
Nein, das stimmt
gestern
nicht.
Hat Carl Zeiss gewonnen gegen Hamburg, hat einen rausgeschmissenen Pokal.
Ach so, wie nennt sich...
Ich als Nicht-Fußball-Fan habe das natürlich gut zur Kenntnis genommen. Ja. Es ist auch noch gegen 12 Mann gespielt worden seitens der Jenenser.
Herr Lochthofen, wir beschwinden uns hier, Sendegebiet Erfurt. Das ist ein Tabuthema.
Problem. Trotzdem, Thüringen geht vor. Das heißt, wir sind ja auch ein Thüringer Sender, gar keine Frage.
Ja.
Der Schiedsrichter hat noch mitgespielt für die Hamburger. Eine offensichtliche Situation, aus der auch ein Tor resultiert war, also völlig regelwidrig entstanden. Da hat einer von den Hamburger einen Ball einen halben Meter hinter der Linie rausgeholt und einen Pass gegeben. Also fast wie zu DDR-Zeiten, wenn Dynamo unbedingt gewinnen musste. Ja?
Jetzt doch wieder politisch.
Dass das hier so lasch gehandhabt wird. Also Herr Rose, ich erwarte von Ihnen, dass Sie eine investigative Berichterstattung dazu machen.
Das lehne ich klar und deutlich ab.
Auf keinen Fall. Rufen Sie doch mal beim Thüringer Fußballbund an und sagen, was wollen Sie denn machen? Ich meine, das ist doch so offensichtlich gewesen, der Betrug. Und alle sagen, naja, das ist so, weil es der Kleine ist und der Große darf das.
Naja, aber so ist es doch immer, das ist die Welt. Die Welt ist nicht
auf
gerecht.
Auf keinen Fall, wir wollen doch die Welt retten, Sie und ich.
Ach so, ich vergaß. Gut, dann muss ich mir mal aufschreiben. Herr Lochthofen, dann retten wir die Welt nächste Woche wieder um die gleiche Zeit, kurz nach 9 auf 96,2 MHz.
Ich freue mich, wenn unsere Zuhörer wieder dabei sind.
Bis dann, tschüss.
Gute Woche. Tschüss.